Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mind und Bodyset, dem Podcast, der sich um deine Gesundheit kümmert. Und heute werden wir über eine sehr spannende Erkrankung sprechen, die aus meiner Sicht völlig unter dem Radar ist. Ich habe dafür einen echten Experten eingeladen, meinen Freund und Kollegen Dr. Moritz Binder, seines Zeichens Arzt und auch Notarzt. Also Moritz wird mit dem Kontext des Bluthochdrucks schon häufiger in Berührung gekommen sein. Und das Schöne ist, dass Moritz dazu kürzlich ein Buch verfasst hat, Dein Bluthochdruck, dein Plan, in dem es sogar ein ganz klares Schritt-für-Schritt-Vorgehen gibt. Und bevor wir gleich einsteigen, lieber Moritz, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, so zwischen dem Klinikalltag, Familie und eigener Gesundheitsvorsorge.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Ben. Ich freue mich total, dass wir das jetzt machen.
Ja, das ist für mich tatsächlich ein unfassbar tolles Buch, was du geschrieben hast. Das möchte ich direkt vorab sagen. Das ist so aus der Praxis. Da ist so viel Motivation und Begeisterung und es liest sich total toll und es hat wirklich so eine volle Packung an tollen und wichtigen Hinweisen. Und wenn du jetzt gerade unser Podcast-Interview hier hörst oder siehst und dir vielleicht die Frage stellst, habe ich einen Bluthochdruck oder ich kenne mal mindestens einige, dann muss man als allererstes mal sagen, wahrscheinlich kennst du sogar viele Menschen, denn im Grunde genommen kann man sagen, dass wir hier in Deutschland, glaube ich, fast jeder Dritte einen Bluthochdruck unter den Erwachsenen hat, dass das so eine der Erkrankungen ist, die lange unter dem Radar bleibt, weil sie eben so gerade in den beginnenden Zeiträumen oft ohne Symptome abläuft und dass sie einen enormen Impact am Ende des Tages auf unsere Gesundheit hat. Und ich denke, dass man sagen kann, dass wir hier in Deutschland irgendwie einen der größten Gesundheitsetats haben, den wir vermeintlich für Gesundheit ausgeben. Aber tatsächlich, wenn man so im europäischen Durchschnitt alleine mal guckt, mit der Lebenserwartung im unteren Drittel liegen. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, wir werden es heute herauskristallisieren im Interview. Der Bluthochdruck ist einfach eine ganz, ganz massive Einflussgröße in diesem Kontext. Und deswegen, Moritz, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier bist. Lass uns doch mal zum Start einfach kurz darüber sprechen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ein Buch über Bluthochdruck zu schreiben.
Ja, der Bluthochdruck, den behandeln wir so stiefmütterlich in der Medizin. Und der hört sich erstmal total dröge an, also Bluthochdruck. Wer will denn darüber sprechen? Das klingt erstmal lahm. Und wenn man sich dann aber vor Augen führt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung, also die Herzinfarkte und die Schlaganfälle, der Killer Nummer eins sind. Also der häufigste Grund dafür, dass wir auf den Friedhof umziehen, sind diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der wichtigste Risikofaktor dafür, noch vor Rauchen und Einsamkeit und Inaktivität und so weiter, ist der Blutdruck, beziehungsweise eben der Bluthochdruck. Und ich habe es immer wieder, oder erlebe es natürlich auch jetzt so, dass Leute, wenn ich sie frage, haben sie irgendwie Vorerkrankungen, jetzt in der Prämedikation, ich arbeite als Narkosearzt, also in den Aufklärungsgesprächen, dann frage ich, was haben sie denn für Vorerkrankungen? Nichts. Und dann frage ich, nehmen sie irgendwelche Medikamente? Ja, irgendwas da. Und dann zeigen sie mir den Plan und dann steht da halt 1, 2, 3 Blutdruckmedikamente drauf. Das heißt, das ist auch gar nicht so im Bewusstsein, dass das eben ein Risikofaktor oder eine Diagnose oder eine Krankheit ist. Und das ist so nachvollziehbar. Ja, weil es ist nicht nur irgendwie langweilig, sondern man spürt ihn auch nicht, den Bluthochdruck. Aber wenn man sich dann eben die Zahlen anguckt, dann haut es eigentlich vom Hocker und dann, ja, wird da diese Notwendigkeit deutlich, dass man sich halt darum kümmert. Und da war mein Anliegen mit dem Buch, das einfach so, ja, humorvoll und kurzweilig irgendwie mal aufzuarbeiten, dass Leute da, was heißt Freude dran entwickeln, aber sich eben dem Thema mehr widmen, wenn sie das möchten. Also das ist, glaube ich, gerade für jüngere Patientinnen und Patienten geschrieben, die keinen Bock haben auf dieses, ja, paternalistische Modell, der Herr Doktor kommt mal und erklärt mir, wie es irgendwie ist, weil es gibt 1000 Bluthochdruckratgeber und die fühlen sich alle so an, als ob man in so eine schicke Privatpraxis reinläuft und dann ist da der Onkel Doktor, der ist schon knapp 70 und hat irgendwie das Stethoskop um den Hals und erklärt einem dann die Welt und sowas. Da hätte ich oder du, wir hätten da jetzt keinen Bock drauf, aber es gibt eben auch in unserem Alter genug Menschen, die erhöhte oder Bluthochdruckwerte schon haben. Und an die ist das Buch adressiert und bei denen kommt es auch, glaube ich, ganz gut an. Also das war ein bisschen mein Anliegen mit dem Buch, weil eben wir es stiefmütterlich behandeln und es sehr nachvollziehbar ist auf eine Art, und aber die Notwendigkeit riesengroß ist, dass wir eben gute Blutdruckwerte haben, wenn wir es ernst meinen mit unserer Gesundheit.
Ja, absolut. Und gerade wenn du die jungen Menschen auch hier schon erwähnst und adressierst, ne, dieses chronifizierende, diese Dauerbelastung ist ja wirklich eines der großen Probleme, ist ja nicht das Thema, dass man mal kurzfristig einen hohen Blutdruck hat, weil man sich vielleicht gerade ärgert oder auch sportlich intensiv trainiert, sondern es ist sicher, dass dieser Dauerlauf am Limit, der am Ende viel Schäden verursacht. Jetzt hast du schon so ein bisschen was über Risikofaktoren genannt, auch den Kontext zu was passiert und daraus. Vielleicht gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an, weil du natürlich, es gibt Sachen, auf die haben wir vielleicht weniger Einfluss. Das Älterwerden macht natürlich schon einen großen Risikofaktor aus. Es gibt sicher auch familiäre und genetische Vorbelastungen. Die fände ich je nachdem auch mal ganz spannend. Aber es gibt eben auch eine riesige Packung an Einflussgrößen. Und das ist ja eigentlich das, worauf wir uns konzentrieren wollen, um eben nicht zu sagen, ja, das ist irgendwie bei jedem in der Familie. Das habe ich im Übrigen auch schon häufiger in den Mentorings gehört. Das haben sie irgendwie alle bei uns. Und dann gibt man schon fast die Verantwortung ab. Also vielleicht stürzen wir uns mal mit deiner Expertise in diese Risikofaktoren rein. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne auch schon was über dann die Folgeerkrankungen sagen. Weil nochmal, ich glaube nicht, dass es nicht irgendwo grundsätzlich in den Köpfen der Menschen drin ist, sondern dass es vor allen Dingen nicht klar ist, dass das eben ein wirklich stiller Störfaktor ist, der wirklich mit einer relativ hohen Risikowahrscheinlichkeit und Todeswahrscheinlichkeit auch daherkommt. Jeder vierte Tod ist Blutdruck assoziiert, sage ich mal. Nicht unbedingt ausgelöst dadurch, aber damit verbunden.
Absolut. Also du hast es schon schön skizziert. Der Bluthochdruck und eben insgesamt das Risiko für die Herzinfarkte und die Schlaganfälle und die anderen Folgeerkrankungen, über die wir gerne auch sprechen können, das ist ja immer eine Kombination aus genetischer Prädisposition, Vorbelastung und Lebensstil oder Umweltbedingungen. So ist es bei letztlich fast allen Erkrankungen. Also auch wenn man auf die Demenz oder die Stoffwechselerkrankung guckt, ich kann eben bei der genetischen Lotterie, kann ich Glück oder Pech haben. Und dann kommt es darauf an, wie ich mein Leben führe und wie ich so meinen Organismus bestimmten anderen Risikofaktoren aussetze. Und jetzt ist es bei mir so, wenn ich in meine Familienanamnese gucke, da brauche ich gar keine Genanalyse, da sehe ich, ich habe ein hohes Risiko für die Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch den Bluthochdruck im Speziellen, weil alle bei mir in der Familie Bluthochdruck haben und es viele Herzinfarkte gab und teilweise in frühen Jahren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann, obwohl ich mir einbilde, so ein Lebensstilstreber zu sein, irgendwann auf Bluthochdruckmedikamente angewiesen sein werde, ist sehr hoch. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass ich eben trotzdem einen großen Möglichkeitsraum habe, dem eben mit Lebensstil zu begegnen oder da mich so aufzustellen, dass dieser Zeitpunkt möglichst spät ist. Und wie auch immer, also eine Hauptmessage, die ich anbieten möchte, ist, wir brauchen gute Blutdruckwerte. Und gut ist 120 systolisch, dieser erste Wert, oder niedriger. Ja, du meintest, jeder Dritte ungefähr in Deutschland hat Bluthochdruck. Das ist ja letztlich auch eine Definitionsfrage. Diese Grenzwerte, die wurden immer aggressiver gefasst in den letzten Jahrzehnten. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, da hat die Pharmaindustrie mal wieder gute Lobbyarbeit gemacht und die generiert, indem sie eben die Grenzwerte enger fasst. Also vor 30 Jahren war jemand mit 150 systolisch, der hatte noch keinen Bluthochdruck. Heute hat er den auf jeden Fall. Und jetzt hat die Pharmaindustrie, die böse, böse Pharmaindustrie, hat der Patienten generiert aus eigentlich gesunden Patienten. Die haben ja nichts. Und das kann sehr gut sein, also es ist extrem wahrscheinlich, dass da die Pharmaindustrie auch gute Lobbyarbeit gemacht hat. Aber das ist eine andere Ebene. Was mich interessiert ist, wie verändert sich Herz-Kreislauf-Risiko mit Blutdruckwerten? Und da sieht man, dass bis 115 systolisch bei diesem ersten Wert hat man eine Risikoreduktion. Darunter kann man nicht mehr so viel rausholen. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel 130 systolisch im Vergleich zu 120 hat, dann geht das mit einer Erhöhung der Gesamtmortalität von knapp 40% einher. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Da denkt man, ja, 130 systolisch, das ist jetzt nur so erhöhter Blutdruck, ist auch nicht schlimm. Aber auch das ist eben über die Zeit kumuliert dieser Effekt auf unseren Gefäßen sich auf und macht eine Belastung und erhöht dann das Risiko. Das heißt, das Ziel, dass wir gute Blutdruckwerte haben, und da gibt es eben jetzt einen großen großen Möglichkeitsraum mit Lebensstilinterventionen, über die wir gerne sprechen können. Du hast noch die Folgeerkrankungen angesprochen. Ich hatte die Herzinfarkte und die Schlaganfälle eben als die häufigsten Manifestationen, die dann irgendwie ins echte Leben krachen, erwähnt. Aber es gibt natürlich ganz viel mehr, also auch die neurodegenerativen Erkrankungen, die Demenzerkrankungen. Da tun wir immer so in der Medizin, als seien die dann so ganz klar in Schubladen zu kategorisieren. Also entweder jemand hat eine sogenannte Alzheimer-Demenz oder eine vaskuläre Demenz oder, aber das sind immer, fast immer, außer sind so genetisch durchschlagende wirklich Mutationen, die dann auch in jüngeren Jahren eine Demenzmanifestation machen, das sind immer Mischbilder. Die sind immer multifaktoriell bedingt und da spielt der Bluthochdruck auch eine wesentliche Rolle. Das heißt, wir können unser Demenzrisiko senken, wenn wir den Blutdruck gut einstellen. Wir senken das Risiko dafür, dass wir erblinden, dass wir Nierenschäden bekommen und irgendwann an die Dialyse müssen. Ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen, die im Alter eben dann uns um die Ecke bringen, können wir reduzieren, indem wir den Blutdruck gut einstellen. Und eine häufige Misskonzeption aus meiner Sicht ist auch, dass zum Beispiel die Herzinfarkte uns immer umbringen. Also Leute sagen manchmal, ja, an irgendwas muss man ja sterben. Das stimmt schon. Aber wenn man sich anguckt, wie sieht der typische Herzinfarktpatient aus? Der ist nicht 95, sondern der ist irgendwie 62. Und der überlebt es meistens auch. Und wenn er den überlebt, weil er dann 3 Stents irgendwie im Herzen hat, dann hat er aber häufig eine eingeschränkte Pumpfunktion, so nennt man das. Also die Herzleistung ist reduziert. Das heißt, der überlebt es, aber der kann dann eben nicht mehr zum Tennis gehen, so wie er das immer gemacht hat, oder Bergwandern gehen, so wie er das immer gemacht hat, oder mit seinen Enkeln oder Kindern irgendwas machen, so wie er das immer gemacht hat, sondern er muss dann richtigen Gang zurückschalten. Der ist dann massiv eingeschränkt in seiner Lebensqualität oft. Und das muss man auch mit in die Rechnung reinnehmen. Also zu sagen, ja, an irgendwas muss man sterben und Herzinfarkt ist doch eigentlich eine charmante Art, auszuchecken, weil dann ist irgendwie Schluss. Das ist zu kurz gedacht. Also das ist auch eine massive Einschränkung, die mit unserer Lebensqualität da oft einhergeht. Also auch in der Hinsicht lohnt es sich, den Blutdruck eben optimal zu haben und nicht nur irgendwie so massiv erhöht zu haben, sondern wir brauchen einfach gute Blutdruckwerte, wenn wir es ernst meinen mit unserer Gesundheit.
Wow. Da steckt jetzt schon richtig viel drin, auch die Zusammenhänge da mal in den Risikoanstiegen sich bewusst zu machen, ne, von vermeintlich ist ja noch gar nicht so hoch. Und du sagst es auch, also ist mir ja nicht das erste Mal begegnet, dass man hört, die Pharmaindustrie ist interessiert, Medikamente zu verkaufen. Gar keine Frage, das ist Teil des Konzepts, da sind auch Anteilseigner mit drin. Auf der anderen Seite sehen wir hier wirklich so beeindruckende Zahlen aus Meta-Analysen, die zeigen, dass sich es lohnt, eben wirklich vielleicht auch noch ein bisschen tiefer zu sein oder mindestens mal Verständnis und Eigenverantwortung dafür zu übernehmen. Und es ist ja auch verrückt, dass man dann sagt, okay, der Herzinfarkt, irgendwo ran muss ich ja vielleicht sterben. Also danach ist eine große Bandbreite Medikamente notwendig, wo man sich vielleicht früher auch anders mit einem Blutdruck hätte beschäftigen können. Aber es ist eben wie so häufig mit der Gesundheit, ne, das, was so unscheinbar im Hintergrund kratzt und nagt, wird oft nicht ernst genug genommen, auch wenn die Zusammenhänge kausal belastend hoch sind und auch erschreckend hoch sind. Und jetzt hast du das Demenzthema ja auch nochmal angesprochen. Da hatten wir kürzlich auch ein Interview mit Raisa zusammen gemacht, der Zusammenhang dieser Mikrotraumen, die auch entstehen kann durch den Bluthochdruck. Und auch da sieht man ja, dass Blutdruckwerte, wenn man 50 Jahre 130 hat, was ja in dem Sinne wirklich eigentlich weit noch von entfernt ist, dass das 45% Risikoerhöhung ausmacht und wie eng das zusammenhängt. Und im Alltag sieht man ja auch nicht selten vielleicht auch eine Motivation für uns Männer dann im mittleren Alter damit Berührungspunkte zu bekommen, dass das auch Einfluss auf die sexuelle Funktion hat. Mikrozirkulation, Bluthochdruck, kleine Gefäße. Also es lohnt sich in jeglicher Hinsicht damit auseinanderzusetzen. Und du hast dieses genetische Risiko angesprochen, dann sagst du im ersten Moment, da braucht man jetzt keine großen Genanalysen zu machen, sondern man guckt einfach mal im Kontext, was betrifft meine unmittelbaren Vorfahren an gesundheitlichen Einschränkungen, an Krankheitsbildern, um das daraus abzuleiten. Da habe ich dich richtig verstanden schon grundsätzlich. Würdest du, kann man das sagen, Lebensstil versus genetische Prädisposition, genetische Vorbelastung. Was wiegt hier schwerer, wenn jemand sagt, ja gut, das tritt halt bei uns viel auf, dann ist das halt einfach so. Gibt es da irgendwas, was man wirklich abwägend sagen kann, was schwerer wiegt?
Das ist eben total unterschiedlich. Also wenn man jetzt bei mir so ein Risikoprofil erstellt, dann ist eben oben auf der Liste das, was mir am meisten Sorgen machen sollte, was mir eben in 30, 40 Jahren am ehesten die Laune verderben wird, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In meiner Familie gibt es fast keine Krebserkrankungen. Das ist bei jemandem andersrum. Ja? Der hat vielleicht Darmkrebs und Brustkrebs und alles Mögliche in der Familienanamnese, aber keine Herzinfarkte. Das heißt, das gibt uns immer eine Orientierung, wenn wir eine gute, fundierte Familienanamnese machen. Und auch das wird sehr stiefmütterlich gemacht, häufig in der Medizin. Also da fragt dann, ich weiß ja, wie der Hase läuft. In der Notaufnahme habe ich früher die Patienten gefragt, wie ist denn Ihre Familienanamnese? Und dann sagen die, wissen Sie nicht. Und dann sage ich, hatten Sie mal irgendwie einen Herzinfarkt bei Ihrem Papa oder sowas? Ah ja, stimmt. Und dann schreibe ich da irgendwas hin. Aber das ist so in 30 Sekunden abgearbeitet. Aber wenn man sich eben einmal hinsetzt und guckt, wie ist es mit den unmittelbaren Verwandten? Was haben die für Erkrankungen? Wann haben die bekommen? Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand den Herzinfarkt mit eben 97 kriegt oder mit 47. Und dann kann ich da herleiten, wie wahrscheinlich mein eigenes genetisches Risiko sein wird. Man könnte das auch kompliziert bestimmen, genetisch im Labor, aber das ist in Deutschland sehr, das ist eigentlich nicht möglich, muss man realistisch sagen. Und es ist, wie gesagt, auch gar nicht so notwendig oft, wenn man eine fundierte Familienanamnese macht. Und dann kann man da ganz gut das Risiko herleiten. Und wie das dann aussieht und wie das eben gewichtet ist im Verhältnis zu den Umweltbedingungen oder dem Lebensstil, das ist dann ganz unterschiedlich.
Ja, aber du unterstreichst eigentlich nochmal ganz eindeutig, auch unabhängig von der Intervention, der Handlungsspielraum ist groß, auch bei genetischen oder familiären Vorbelastungen, umso wichtiger einfach, könnte man sagen. Und dem Lebensstil, dem kann man einiges hier noch an Einfluss abgewinnen, um das zu modifizieren.
Genau, und was ich vielleicht auch noch einen wichtigen Gedanken finde, ist, dass häufig die medikamentöse Therapie und der Lebensstil, das wird so binär oder gegensätzlich angeboten und wahrgenommen. Also die Ärzte sagen oft, Patient, tu was, und sind selber dabei oft keine guten Vorbilder. Und dann sagen wir, Herr Müller, Sie haben Bluthochdruck oder Diabetes, jetzt müssen Sie mal aus dem Quark kommen und Sport machen und sich anders ernähren. Sagen dem Herrn Müller aber auch gar nicht, was das denn genau bedeuten soll. Und dann kriegt es der Herr Müller nicht gebacken und dann kommt er nach 3 Monaten wieder und dann sagen wir, okay, Sie wollen ja nicht, Sie sind so defizitär, doof und inkompetent, dann kriegen Sie halt jetzt Medikamente. Da werden wir dem aber überhaupt nicht gerecht und das ist auch nicht fair oder das ist einfach unsinnig. Also wir haben einen großen Werkzeugkasten, da sind jetzt speziell beim Bluthochdruck, das ist bei anderen Erkrankungen und dieses Pharma-Thema ist ja unerschöpflich, aber speziell beim Bluthochdruck haben wir tolle Medikamente, die sind gut erforscht, die sind sehr sicher, die sind sehr nebenwirkungsarm, dass man letztlich jeden Patienten medikamentös so einstellen könnte, dass er gute Blutdruckwerte hat. Das ist aber kein Widerspruch dazu zu sagen, Herr Müller, wir überlegen uns jetzt auch, wie Sie sich gut auf den Weg machen, besser schlafen, sich vielleicht anders ernähren, in die Bewegungsroutine reinkommen, weil das auch Ihrem Blutdruck guttun wird und Sie eine andere Alltagserfahrung machen werden, weil es Ihnen einfach besser geht, weil Sie mit mehr Saft im Leben stehen und Sie für viele andere Erkrankungen auch Ihr Risiko senken. Also das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das schafft letztlich Synergieeffekte und da würde ich nicht so dogmatisch entweder das eine oder das andere anbieten, sondern es kommt eben drauf an, wie die Lebensumstände sind, wie die Ausgangssituation ist. Ich meine, ich tue mir auch auf eine Art leicht, hier so den Lebensstil Heini raushängen zu lassen, weil ich halt irgendwie es relativ gut erwischt habe im Leben. Aber jemand, der jetzt in irgendeinem Brennpunktviertel groß wird, wo die Eltern nur RTL 2 gucken, ich weiß gar nicht, ob es RTL 2 noch gibt, aber halt irgend so ein Trash-Sender und den ganzen Tag Cola und Chips irgendwie auf dem Tisch stehen und sowas, der hat natürlich andere Grundvoraussetzungen, dann gesunde Bewegungs- und Ernährungsroutinen zu entwickeln. Und den darf ich dann nicht abwerten dafür, sondern da muss ich dann gucken, wie sieht eben das individuelle Erfahrungs- oder Alltags- und auch Werteprofil des Menschen aus und wie kann ich mit dem, was er arbeitet, dass der seinen Blutdruck hinkriegt oder in seinem Verständnis und kongruent mit seinem Selbstbild irgendwie einen gesunden Lebensstil entwickelt, wie auch immer der dann aussieht. Also da gibt es ja viele Spielarten und ich finde, das muss man einfach ganz hemdsärmelig und pragmatisch und individuell mit den Leuten rausarbeiten.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass weltweit betrachtet Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen tatsächlich auch häufiger betroffen sind. Ich glaube, die Zahlen weltweit sind ungefähr 1,4 Milliarden Menschen, die davon betroffen sind von Bluthochdruck. Nichtsdestotrotz ist es ja schon auch ein westlicher Lebensstil, der Bluthochdruck begünstigt. Und es ist leider, wie so häufig, auch irgendwo eine Frage des Bildungsniveaus. Ich hatte das auch im Kontext der Demenz als eigenständigen Risikofaktor herauskristallisiert aus der Harvard-Studie 2025. Losgelöst davon, lieber Herr Müller, das geht jetzt an Sie und auch an Ihre Frau. Wir wollen jetzt also nicht nur in der Theorie darüber gesprochen haben, sondern jetzt haben wir den Experten hier und werden uns natürlich diese Lebensstilseite mal anschauen. Ich finde es total wertvoll, Moritz. Und das ist ja auch eine Art und Weise, mit der du an diese Dinge herangehst, das pragmatisch zu betrachten, da nüchtern drauf zu gucken und zu sagen, hört mal, benutzt doch einfach die Optionen, die wir haben und das muss man individuell entscheiden und es geht um das Ergebnis unterm Strich. Das finde ich also einfach begrüßenswert und da muss man keine Dogmen draus machen. Aber jetzt sprechen wir vielleicht wirklich mal nicht nur darüber, wir haben einen Bluthochdruck, den wir behandeln wollen, aus Lebensstil, vielleicht auch aus medikamentöser Sicht, sondern uns interessiert natürlich auch uns beide vielleicht besonders der Gesichtspunkt der Prävention. Was können wir denn machen? Was macht Sinn?
Ja, die Basics sind natürlich wie so oft Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress. Und dann gibt es so ein paar Hacks oder Sachen, die man vielleicht speziell beim Bluthochdruck machen kann. Auf was hast du denn Lust, Ben?
Also ich bin ein großer Fan, natürlich den Bereich der Bewegung anzuschauen. Ich glaube, es ist immer auch ein oft für sich alleinstehender Faktor, der mächtig ist. Und da würde ich tatsächlich total gerne mal drauf gucken. Ich fände es schön, wenn wir Schlaf anschauen, weil es ja durchaus auch mit Schlafapnoe nochmal was gibt, wo man spezieller drauf guckt, wo wir vielleicht auch noch sensibilisieren können. Hey, guckt mal vielleicht, ob das sonst vorliegt. Das wäre auch wichtig. Und ich würde natürlich auch gerne ein bisschen auf den Bereich Ernährung gucken. Und ansonsten, liebe Leute, dieses Buch, das ist Pflichtlektüre. Bitte tut euch das unbedingt an. Da kann man mal in ein paar Tagen reinschmökern, das liest sich toll und dann habt ihr wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket fast schon bekommen. Aber vielleicht können wir auf diese Bereiche so ein bisschen drauf gucken einmal und fangen mit Bewegung an.
Ja, und ganz kurz, also das Buch muss man sich nicht antun, sondern es ist wirklich witzig.
Ja, ich meine, das ist in gewisser Weise ein motivierender Befehlston.
Genau, es werdet ihr nicht denken, dass man Bluthochdruckratgeber so mit so viel Lachen und Schmunzeln lesen kann. Genau, und also wenn wir auf die Bewegung gucken, dann würde ich sagen, gibt es so drei Teilbereiche oder Säulen, auf die man gucken kann. Und das erste ist die Alltagsbewegung. Das zweite wäre so Cardio-Ausdauertraining im weitesten Sinn. Und dann das Krafttraining. Und leider muss man sagen, sind die Effektgrößen, die man da sieht, nicht so groß, wie ich mir die wünschen würde. Also bei allen Säulen, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Ausdauertraining nehmen, dann haben wir in den Interventionsstudien und auch in so epidemiologischen Auswertungsdaten, wo man dann das korreliert, wie Bewegungsverhalten ist und das mit dem Blutdruck eben dann korreliert, haben wir Effekte, die sind so zwischen 6, 7 und 10, 11 Millimeter Hg. Das heißt, angenommen, jemand hat jetzt einen systolischen, also dieser erste Wert, systolischen Blutdruckwert von 130 und macht keinen Sport, kommt nicht ins Schwitzen, macht kein Ausdauertraining. Und dann fängt er an, das zu machen. Dann wird er wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten eine Reduktion von 10 Millimeter Hg, also 10 Punkten auf der Skala haben und damit dann ungefähr bei 120 systolisch landen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Effekt noch viel größer ist, weil das tut natürlich in vielerlei Hinsicht nicht nur dem Blutdruck gut, sondern ich habe es vorhin schon erwähnt, einfach den ganzen Menschen und die Alltagserfahrung wird eine andere sein. Trotzdem muss man sagen, sind die 10 Millimeter Hg auch schon mal eine Hausnummer. Das ist ungefähr das, was man mit einem Medikament rausholen kann. Also das sind so 9 mm HG. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie das dosiert ist, aber so als Hausnummer orientierend grob kann man sagen, wenn man also anfängt, Cardio-Training zu machen, dieser Schritt von 0 auf 1, ist ungefähr das Äquivalent eines Blutdruckwirkstoffes. Beim Krafttraining ist es genauso. Und da ist das Schöne, also wenn man Krafttraining sagt, dann geht, glaube ich, bei manchen Leuten, weniger vielleicht beim Herrn Müller, aber bei der Frau Müller vielleicht, die denkt, um Himmels Willen, jetzt muss ich ins Fitnessstudio und dann mit irgendwelchen Prollos im weißen Unterhemd, die da neben mir rumstöhnen, irgendwie Gewichte anfassen, um Himmels Willen. Also die haben da richtig Abneigung und das kann ich auf eine Art erahnen, wie das ist, ja, also als Frau ins Fitnessstudio zu gehen, kann ich verstehen, dass Leute da keine Lust drauf haben. Es gibt aber ein isometrisches Krafttraining. Gibt es auch viele YouTube-Videos und ich glaube irgendwelche Bücher und Kartensets und sowas. Letztlich ist das Prinzip dahinter sehr simpel, weil man macht so statische Halteübungen. Also man geht in einen Plank, so einen Unterarmstütz oder in eine so eine Kniebeuge, ein Wall-Sit an der Wand, so als ob man auf dem Stuhl sitzt, aber hat keinen Stuhl unter dem Popo. Und dann spannt man eben die Muskulatur an und löst es nach einer gewissen Zeit, wie das auch im Buch natürlich schön beschrieben und ein paar Übungen drin und eine genaue Anleitung. Und das macht dann einen Trainingseffekt auf das Gefäßsystem. Weil wenn das Gefäßsystem inaktiv ist und diese Herausforderung eben nicht hat, sich anzupassen an bestimmte Kontextbedingungen oder Herausforderungen, wo es dann eben einen höheren Druck aushalten muss, aber auch danach wieder in die Entlastung kommt und die Gefäße wieder weit werden und so. Und wir mit diesem Trainingsreiz dem Gefäßsystem das wieder anbieten oder diese Kompetenz wieder wachküssen, dann wird eben die Gefäßregulation wieder gesünder und besser und anpassungsfähiger und dann sinkt im Schnitt auch der Blutdruck. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, also auch beim Krafttraining, egal ob wir jetzt so konventionelles, dynamisches oder eben dieses isometrische Krafttraining, das man super zu Hause machen kann, wo man nicht viel Equipment für braucht oder gar keines, da haben wir auch so Effektgrößen knapp unter 10 mm HG im Durchschnitt. Das kommt immer auf die Ausgangssituation an. Wie gesagt, wenn jemand inaktiv ist, komplett, dann wird er, wenn er das beginnt, mehr rausholen können auf der Skala als jemand, der vielleicht schon ein bisschen was macht und dann da nicht mehr so viel Spiel hat nach oben. Aber das ist was, was man so zur Bewegung vielleicht sagen kann. Genau.
Und das finde ich ja also am Ende des Tages trotzdem schon mal beeindruckend, weil du das auch sehr schön hervorgehoben hast, dass es natürlich nicht nur um den Bluthochdruck geht, den man da je nachdem adressiert, sondern wir haben natürlich ein immenses präventives Wirkspektrum durch Bewegung. Und gerade das hier mal das isometrische Krafttraining, das ja so eigentlich so völlig unbekannt ist, wenn nicht jemand beim Zähneputzen zum Beispiel im berühmt-berüchtigten Wandsitz verharrt, was ja schon auch wirklich einfach umzusetzen ist, dass das mal eine besondere Wirkung hier erzielt, das finde ich auch eigentlich total spannend und schön. Genau, vielleicht gehen wir, das fände ich noch ganz gut. Was sollen wir denn mindestens machen? Also ich finde das immer wichtig, dass natürlich kennen wir die WHO-Vorgaben und dann ist da irgendwie von 150 Minuten die Woche moderates Ausdauertraining und zweimal ordentlich Krafttraining die Rede. Aber kann man nicht trotzdem auch so, mag ja gut sein, aber was sollten wir vielleicht auf jeden Fall machen, Moritz?
Ja, also meine Antwort ist auf eine Art wieder unbefriedigend, weil es kommt einfach so sehr drauf an. Ich könnte natürlich jetzt so eine Pauschalempfehlung raushauen und das mache ich auch gerne. Ich habe in meinem Podcast in der Gesundheitswerkstatt vor ein paar Wochen eine eigene Folge zur strategischer Trainingsplanung veröffentlicht, wo ich das versuche, ein bisschen differenzierter aufzuarbeiten, weil es ist oft so verlockend zu sagen, okay, wir haben irgendwelche krassen Risikoreduktionszahlen zu VO2 Max und dann stürzen wir uns alle ins VO2 Max Training. Oder jetzt erzähle ich irgendwas von isometrischem Krafttraining und jetzt machen alle isometrisches Krafttraining. Aber es kommt so sehr darauf an, nicht nur was mein Ziel ist oder was ich bewirken will, sondern auch wie eben meine Grundvoraussetzung ist. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt bisher kein Cardio-Training gemacht hat und dann fängt er an, hohe Intervalle irgendwie im Wald laufen zu gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm das auf die Füße fällt in Form von Knie- oder Hüftschmerzen in wenigen Monaten sehr hoch. Das heißt, auch wenn es unbefriedigend ist, muss ich oder möchte ich sagen, es kommt einfach so sehr darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Ganz pauschal gesprochen würde ich trotzdem anbieten, dass es sinnvoll ist, zweimal die Woche ins Schwitzen zu kommen beim Cardio-Ausdauertraining, in welcher Spielart auch immer. Also sei es jetzt, dass ich Bergwandern gehe oder zum Tanzen gehe oder mich auf mein Airbike setze oder. Aber zweimal die Woche eine halbe Stunde Ausdauertraining, finde ich, ist ein absolutes Minimum. Also wer sagt, er möchte langfristig gesund bleiben, der sollte das irgendwie integrieren. Und ergänzend oder dazu zweimal die Woche Krafttraining. Und auch da gibt es eben viele Spielarten. Also wenn Leute denken, oh Gott, da muss ich ins Fitnessstudio und das macht mir so wenig Freude. Ich meine, deine Foxhanteln, da haben wir einen eigenen Podcast zu gemacht. Und das ist keine Gefälligkeitswerbung, sondern als du mir die Foxhantel damals gezeigt hast, da dachte ich, ja, das ist halt noch so ein weiteres Fitness-Gimmick, das man auf Homeshopping24 überteuert auch hätte kaufen können und dann ist es totaler Nonsens. Und ich wurde zum Glück eines Besseren belehrt. Also ich bin großer Foxhantel-Fan. Ich habe da schon groß rummissioniert und meine ganze Familie damit ausgestattet, weil es einfach so ein tolles Tool ist, Fuß im Krafttraining zu fassen. Da hat man eine sichere Spielart des Krafttrainings, die man in kurzer Zeit absolvieren kann, wo man ein sehr niedriges Verletzungsrisiko hat. Also das wäre eine weitere Möglichkeit, eben neben Krafttraining im Fitnessstudio oder in einem Homegym oder eben den isometrischen Krafttrainingsübungen, da was zu finden, was einem taugt. Und es gibt natürlich noch mehr. Also meine Frau, die Pia, die macht mit irgendwelchen YouTube-Videos, macht sie so Pilates-Sachen, die dann ein bisschen diesen Kraftaspekt eben mehr betonen. Und das ist dann kein optimales Krafttraining auf eine Art. Aber es ist eben, wenn man nach Pareto oder 80-20 überlegt, was muss ich investieren und wie viel Mehrwert schöpfe ich dann ab, das ist ein super Deal für sie, weil das funktioniert. Das macht sie, da hat sie irgendwie Freude dran. Das kann sie morgens machen und die Kids wuseln irgendwie nebenbei im Wohnzimmer rum. Also da darf jeder für sich ein bisschen das finden, was ihm gut tut und was eben passt und was er eben langfristig mit Freude macht. Weil wenn ich irgendwas mache, wo ich weiß, es macht mir keinen Spaß, dann bleibe ich nicht dabei und dann kann ich es auf eine Art direkt sein lassen. Was nicht heißt, dass ich nicht natürlich Dinge ausprobieren sollte oder es das auch braucht, um zu testen, okay, was macht mir denn Freude und was nicht. Das ist kein Widerspruch, aber letztlich, es braucht was, was im Alltag funktioniert. Und das, was man dann macht, das ist eben das Beste. Und um es zusammenzufassen, als Grundempfehlung, zweimal die Woche Cardio oder Ausdauertraining, zweimal die Woche Krafttraining, in welcher Spielart auch immer, das ist die absolute Basis. Und wenn man die irgendwann hat, dann wird es, denke ich, bei vielen Leuten so sein, das ist meine Erfahrung mit den Klientinnen und Klienten, die ich früher betreut habe, aber auch in meinem eigenen Leben war es so, als ich diese Basis hatte, ja, habe ich darauf aufgebaut und heute mache ich halt, ist es ein bisschen komplizierter, aber ich mache jeden Tag was und bin jetzt total fit und es ist also integraler Bestandteil meines Lebens. Und selbst wenn ich nur den Erfahrungsaspekt im Alltag und die bessere Laune, die ich dadurch gewinne, hätte und nicht die ganzen gesundheitlichen Benefits auf die lange Sicht, würde ich es weitermachen, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut. Und da weiß ich oder bin ich mir sicher, dass es ganz vielen anderen Leuten, die sich da so auf den Weg machen, auch so gehen wird.
Ja, cool. Und das finde ich auch nochmal so wertvoll, ne? Also nicht nur immer diesen gesundheitlichen, präventiven Ansatz in Bewegung erkennen, sondern das Alltagswerkzeug der Stressresilienz, der Muntermacher, des Energieschubs, des Motivationsschubs und alles, was dazugehört, finde ich einfach unfassbar wertvoll, dass du das auch nochmal sagst. Und ich bin ja auch ein großer Befürworter des täglichen statt des einmalig umfangreichen oder hochintensiven, sondern wirklich irgendwo so eine Bewegungsroutine zu erleben, die einen verletzungsfrei durchkommen lässt und die im besten Falle einfach auch Spaß macht, weil dann bleiben wir auch ziemlich sicher am Ball. Alles, was dann im Anschluss daraus noch entstehen kann.
Genau, und Ben, vielleicht darf ich das nochmal konkretisieren, weil es hört sich vielleicht, wenn wir das so allgemeingültig sagen, ein bisschen nach so oberflächlichem Gesundheitsgeschwätz an. Aber ich kann das ganz konkret sagen. Also ich bin heute Morgen aus der Arbeit irgendwie 18, 20 Kilometer nach Hause geradelt, in der Sonne. Ich habe die Vögel zwitschern gehört. Ich habe dabei einen Podcast gehört. Und jetzt bin ich aufmerksamer bei dem Podcast, den wir jetzt gerade machen, und habe irgendwie bessere Laune, hätte einen guten Tag gestartet, habe einmal Licht abbekommen, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Wenn ich sonst morgens vor der Arbeit mich auf mein Airbike setze und einmal eine Grenzsterbe-Todeserfahrung mache, dann bin ich viel relaxter im OP, wenn es da mal ein bisschen trubelig wird oder auf Intensivstation und ich dann wirklich Stress habe, ja, weil dann habe ich schon mal die Erfahrung gehabt an diesem Morgen, okay, irgendwie ist auch alles relativ und dann habe ich da viel besser die Übersicht und kann irgendwie das besser koordinieren und einen klaren Kopf behalten. Und wenn ich dann irgendwie ein Krafttraining mache und dann so ein bisschen wohliges, schwere Gefühl habe am Abend, wenn ich ins Bett plumps, naja, dann schlafe ich besser ein. Und also das kann man schon konkretisieren und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern ich meine das wirklich so. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es ist eigentlich schade, dass die Effektgrößen in diesen Studien so relativ niedrig sind, weil eigentlich ich mir erwarten oder mir zumindest mehr Effekt auf den Blutdruck auch wünschen würde. Und wir das aber meinen, oder ich das jetzt nochmal versucht habe zu konkretisieren, was eben passiert, wenn man den Sport und die Bewegung so lieben lernt und man sich dafür Zeit gibt. Ja. Ich habe auch in meinen Mentorings hatte ich es oft früher so, dass Leute gesagt haben, also Moritz, ich mache alles mit dir, ich futter jedes Nahrungsergänzungsmittel und jede Routine und tralala, aber Sport, never, da kriegst du mich nicht zu. Das habe ich erstmal akzeptiert, habe gesagt, okay. Respektiere ich, ich habe das gehört. Und dann, nachdem wir eine Zeit lang gearbeitet haben und ich so was ganz Niedrigschwelliges angeboten habe, sei es wirklich 10 Minuten am Morgen, um den Block zu spazieren. Wirklich. Also was ganz, ganz Einfaches, haben die Leute gesagt, ah, krass. Also ich bin jetzt dann eine halbe Stunde gelaufen, weil das war so schön. Und das habe ich jetzt die ganze Woche gemacht, obwohl es mir gar nicht sozusagen aufgeht oder wir das nicht vereinbart hatten. Und das ist diese Erfahrung oder die Positivspirale, die da oft entsteht und zu der ich oder wir beide ja einladen wollen, weil sie einfach sich immer wieder bewährt oder so in unserer Erfahrung eben entsteht, wenn Leute sich auf den Weg machen. Ja,
ja, richtig. Richtig cool. Also das ist, der Körper bekommt dann Lust auf Gesundheit und ich sage immer ganz gerne auch, dass dann auch eigentlich die Folgeentscheidungen in der Regel fast, könnte man sagen, achtsamer, gesundheitszugewandter, ehrlich wertschätzender zu einem selbst ausfallen. Und das ist ja das, was du hier auch aus deinen Erfahrungen heraus berichtest. Toll, also Bewegung, ne, mächtiges Werkzeug, auch wenn wir die Blutdruckabsenkung jetzt nicht im dreistelligen Bereich sehen, so hat es trotzdem auf viele andere Bereiche und vor allen Dingen auf unsere Tagesenergie einen total tollen Einfluss, ein Must-Have, so oder so, auch für den Bluthochdruck und auch für die Prävention von Bluthochdruck. Jetzt würde ich tatsächlich gerne so als Kontext ganz kurz noch mal ein bisschen auf den Schlaf eingehen, vielleicht auch auf sowas wie eine OSA, dass du da 2, 3 Sätze zu sagst. Ich glaube, man sollte sich dann auch einfach aus dem Buch heraus noch mal selbstständiger und umfangreicher mit dem eigenen Schlaf beschäftigen, weil gibt's natürlich unheimlich viel zu sagen, aber Schlaf ist massiv wichtig, auch wieder für unsere Gesundheit. Vielleicht kannst du das im Kontext des Bluthochdrucks oder der Bluthochdruckprävention ein bisschen einbetten.
Ja, also an der Schlafapnoe kann man es tatsächlich ganz gut durchdenken und das ist auch ein schönes Thema, freut mich, dass du es reinbringst, weil es so unterdiagnostiziert ist. Also wir haben eine ganz hohe Dunkelziffer an Menschen, die eine Schlafapnoe haben. Was ist die Schlafapnoe? Das ist eine Unterbrechung der Atmung in der Nacht und da gibt es Ursachen vom Nervensystem her rührend. Ganz häufig ist es aber so, dass die Atemwege zufallen. Also wenn wir zum Beispiel über 20 Jahre schnarchen, dann wird unser Bindegewebe im Rachen immer weicher, ja, wenn es da immer diese Schnarchgeräusche mitmacht. Und irgendwann ist das so weich und vielleicht auch verdickt. Und wenn man dann noch eine anatomische Vorbelastung hat mit einem kurzen Hals und ein bisschen Übergewicht, dann ist da natürlich auch Speck im Hals und sowas. Und das alles kann dazu führen, dass wenn wir dann schlafen, und die Muskelspannung aus dem Hals entweicht, dass die Atemwege zufallen. Also da ist dann einfach der Weg in die Luftröhre und in die Lunge ist blockiert. Und jetzt kann ich die Analogie wieder zur Narkose machen. Also wenn ich im OP-Saal, da liegt der Patient und ich sage, so, sehen wir mal die Frau Meier, nicht immer den Herrn Müller, Frau Meier, jetzt kriegen Sie von mir die Sauerstoffmaske, die lege ich auf die Nase und den Mund und jetzt bitte ich Sie tief einzuatmen, genau, und dann macht die das 2-3 Minuten und dann kriegt die das Medikament zum Schlafen und dann schläft die ein und wenn die schläft, dann schläft auch das Atemzentrum, das heißt, dann holt die keine Luft mehr. Und dann ist alles entspannt, weil dann habe ich da irgendwie Zeit, so diesen Spatel zu nehmen und in den Mund reinzugucken und da diesen Beatmungsschlauch oder die Maske reinzupacken. Und meistens klappt es super. Also dann habe ich das irgendwie da nach 20 Sekunden drin und dann schließe ich den Beatmungsschlauch an und dann kann ich die wieder beatmen. Dann helfe ich der Frau Meier beim Atmen. Jetzt kann es aber sein, dass die auch eine komische Anatomie hat oder ich mich ein bisschen anstelle und dann schaffe ich das nicht. Und dann dauert es 30, 40 Sekunden und dann habe ich auf eine Art immer noch keinen Stress. Aber dann eben nach so 50 Sekunden, dann wie dieser Piepston, das hört man auch in irgendwelchen Emergency-Arzt-Serien, ja, dieser Piep, Piep, Piep-Ton, der wird dann immer niedriger. Er wird dann Piep, 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 Piep. Und dann kriege ich Stress. Weil ich weiß, die Frau Meier, die hat jetzt Stress. Weil wenn da kein Blut, kein Sauerstoff mehr in die Lunge kommt und das Blut nicht mehr angereichert wird mit Sauerstoff, dann kommt auch zu wenig Sauerstoff im Hirn an. Und das ist potenziell nicht mit dem Leben vereinbar. Das heißt, dann habe ich richtig Stress und dann rufe ich meinen Oberarzt dazu und dann sage ich, Chef, Chef, ich brauche jetzt sofort Hilfe und du musst das jetzt da deichseln, weil ich habe es verbockt. Passiert sehr selten, aber es kann eben passieren. Und genauso ist es bei der Schlafapnoe. Wenn die Frau Meier im Bett liegt und schläft und dieser Atemweg zufällt, dann ist erstmal alles easy, weil im Blut ist ja Sauerstoff und im Hirn kommt auch Sauerstoff an. Aber nach 30, 40 Sekunden merkt das Hirn, wir haben irgendwie ein Problem. Und was passiert dann? Dann ballert das Nervensystem Katecholamine, so Stresshormone raus, Adrenalin, Noradrenalin. Und das macht, dass die Frau Meier macht, dann atmet die wieder ein, weil die Stress kriegt. Das heißt, dann dieser Atemweg, der zufällt, der öffnet sich wieder und die Frau Meier holt tief Luft und dann ist alles wieder gut. Kurzfristig, weil dann kriegt das Gehirn wieder Sauerstoff. Aber wenn man das eben die ganze Nacht durchmacht, dann schläft man auch total grottig, weil diese Tiefschlafphasen vor allen Dingen immer wieder unterbrochen werden. Das heißt, der Schlaf, der wird ganz fragmentiert und oberflächlich und die Qualität leidet. Und im Ergebnis führt das dazu, dass die Frau Meier morgens aufsteht, sich total gerädert fühlt, weil sie tatsächlich einfach schlecht geschlafen hat und zum einen über diesen miserablen Schlaf, aber auch die Stressreaktion in der Nacht, dann in der Nacht und am Tag erhöhte Blutdruckwerte hat. Das heißt, die Schlafapnoe, die obstruktive Schlafapnoe ist richtig Mist. Also die macht zum Beispiel Bluthochdruck hoch und unter anderem darüber dann, aber auch über andere Wege, eben eine nochmal als eigenständigen Risikofaktor eine Erhöhung des Herz-Kreislauf-Risikos. Und wenn Leute also morgens immer gerädert aufstehen und so das Gefühl haben, boah, ich schlafe einfach ganz schlecht oder eine Tagesmüdigkeit haben, da gibt es auch so Scores und alles Mögliche, dann sollte man das mit dem Hausarzt besprechen, weil das kriegt man relativ einfach raus. Man kann ins Schlaflabor gehen, aber mittlerweile gibt es auch so Messungen für zu Hause und im Langzeit-EKG kann man es auch ein bisschen rauslesen oder antizipieren. Also man kriegt es ganz gut raus und man kann es vor allen Dingen sehr gut therapieren. Also da ist das Angebot der konventionellen Medizin auf eine Art sehr gut, weil man kann diese Masken verschreiben, die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die helfen einfach. Also wenn man sich da irgendwie eingroovt mit der Maske, mit so einer CPAP-Schlafmaske, dann ist das in aller Regel einfach behoben. Es gibt aber, da macht die konventionelle Schulmedizin dann aus meiner Sicht nicht so ein gutes Angebot, auch andere Möglichkeiten, das loszuwerden, also über die leichte Kopferhöhung oder so Mundschienen und Gewichtsverlust. Also man kann da noch viel mehr machen. Das wäre mal Thema für einen eigenen Podcast vielleicht, wie man dann die Schlafapnoe los wird. Aber das sollte man in jedem Fall tun. Also man sollte das aus meiner Sicht nicht aussitzen und denken, naja, passt schon irgendwie, sondern Das lohnt sich eben wieder in Bezug auf das Gesamtrisiko auf die lange Sicht, aber man wird dann auch mit mehr Power aufstehen und wieder im Alltag stehen, eben weil man das einfach beheben kann, diese Schlafapnoe, und dann diese Notfallsituation in der Nacht einfach nicht mehr hat. Und das tut einfach gut und man schläft besser und steht dann mit mehr Power auf. Das wäre so, wenn meine Gedanken zur Schlafapnoe. Und letztlich kann man dann den schlechten Schlaf da allgemein auch ein bisschen drauf beziehen. Also wenn jemand eine sehr schlechte Schlafhygiene hat und abends viel Kaffee trinkt oder Alkohol trinkt oder ewig am Handy rumdaddelt oder das Handy im Schlafzimmer liegen hat. Ich habe meins zum Beispiel im Schlafzimmer liegen, aber ich lasse es dann auch liegen. Also ich mache damit nichts. Ich habe andere Laster im Leben, aber wenn jemand das nicht hinkriegt und dann ewig noch auf Instagram oder sowas rumscrollt und dann, wenn er nicht schlafen kann, das weitermacht, naja, dann schießt er sich halt selber ins Knie und dann muss er sich einfach das Handy draußen liegen lassen und da eine bessere Schlafhygiene haben. Weil wenn er das nicht tut, dann ist der Schlaf vielleicht nicht in der Art beeinträchtigt, wie es das bei der Schlafapnoe der Fall ist. Aber er zerschießt sich trotzdem den Schlaf und hat dann genau das Gleiche, also auf die lange Sicht eine Risikoerhöhung, ja nicht nur für den Bluthochdruck und die Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern für alles andere auch. Und er steht mit weniger Power im Alltag. Das heißt, das ist einfach aus meiner Sicht ein No-Brainer, einen möglichst guten Schlaf zu haben.
Ja, auch wieder unheimlich spannend. Und ich habe auch tatsächlich gedacht, die OSA verdient eigentlich einen eigenständigen Beitrag, auch über Positionen, ne, die das natürlich nochmal begünstigen können. Ist aber auch gleich eine schöne Überleitung noch kurz zum Thema Ernährung, was das Ganze angeht. In jedem Fall merken wir, wenn wir sagen, wir irgendwo dran müssen wir dann schon sterben, wenn es jetzt auch noch mit dazu kommt, dann wird es vielleicht doch ganz schön schneller passieren, und vor allen Dingen ist es eben einfach kein guter Ansatz. Ne? Aber du hast von Übergewicht gesprochen, als natürlich oft auch starke Einflussgröße auf so eine OSA, neben vielleicht auch nochmal anatomischen Voraussetzungen, die da reinspielen können. Es ist also nicht zwingend immer so, das vielleicht auch nochmal in dem Kontext erwähnt. Aber Übergewicht ist natürlich in unseren Breitengraden sicher auch eine Angebotsfrage der täglichen Ernährung und kalorischer Dichte, die in der Ernährung mit stattfindet. Insofern können wir uns ja vielleicht das als Thema auch nochmal vornehmen und 2-3 Minuten noch einmal über Ernährung sprechen. Wenn du da ein bisschen was zu sagst, was können wir da machen?
Ja, Ernährung. Ja, also 2-3 Minuten ist gut, weil auf der einen Seite, wie du sagst, ja, viele Menschen, die strugglen und kämpfen mit Übergewicht oder mit Mittagstiefs oder. Also da ist irgendwie ja ein großer Bedarf oder eine große Not. Und gleichzeitig denke ich, es ist auch auf eine Art überbewertet. Also ich würde beim Thema Ernährung irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt da so viele Leute, die sich so kleinfitzelig in irgendwelchen Protokollen verlieren und sich so viel Gedanken machen und da so viel irgendwie Brain- und Processing-Power reinstecken, dass ich denke, Leute, konzentriert euch auf die Basics und dann fahrt ihr ziemlich gut. Und jetzt kann man speziell zum Bluthochdruck zum Beispiel die DASH-Diät, steht für Dietary Approach to Stop Hypertension. Das ist also eine Ernährungsform, die sich so ein bisschen an der mediterranen Kost ausrichtet und dann aber fit reduziert ist und so weiter. Und da sieht man dann irgendwie einen Effekt. So. Und wenn ich jetzt Leuten aber sage, ernährt euch nach der DASH-Diät, dann denke ich, zum einen ist das auch wieder dappig, weil zum Beispiel so fettiger Fisch, ja, der ist da eher weniger drin. Das würde ich aber trotzdem auch empfehlen erstmal im Grundsatz. Oder ist es für viele Leute wahrscheinlich gut, da auf eine gute Omega-3-Versorgung zu achten? Und der Haupteffekt, der wahrscheinlich entsteht durch diese DASH-Diät, ist, dass es einen relativ hohen Ballaststoffanteil hat und dass ich eine gute Kalium-Magnesium-Versorgung da drin habe. Und da brauche ich dieses starre Gerüst nicht von DASH-Diät, sondern dann kann ich einfach gucken, dass ich irgendwie viel Grünzeug und Gemüse auf dem Teller habe oder Bohnen oder eben andere Hülsenfrüchte und genug Eiweiß auf dem Teller. Das ist in der DASH-Diät jetzt auch nicht so dezidiert irgendwie erwähnt für meine Lesart. Also da gibt es irgendwie einfachere Grundformeln, an denen man sich orientieren kann. Und wenn man die beherzigt, dann ist es eben wieder nach Pareto 20% Aufwand, 80% Ertrag. So, dass eben die goldene Mitte eben speziell bei der Ernährung aus meiner Sicht wirklich die goldene Mitte ist. Das ist jetzt beim Training zum Beispiel anders. Da würde ich sagen, Leute, macht euch auf den Weg und dann werdet ihr immer auf dem Weg bleiben und immer irgendwie rumtüfteln und je nachdem, wie eure Lebensumstände sich ändern und eure Vorlieben sich ändern, gibt es da immer Sachen zu entdecken. Aber bei der Ernährung, in meiner Erfahrung, kommen die Leute relativ schnell an den Punkt, wo sie dann sagen, okay, jetzt habe ich verschiedene Sachen probiert, jetzt weiß ich irgendwie, wie ich gut mein Gewicht halten kann und wie es mir im Alltag gut geht und dann habe ich da einen guten Fahrplan und mit dem kann man dann irgendwie so dabei bleiben. Ich habe im Buch zur Ernährung auch so ein bisschen Metaperspektive und so irgendwie sehr grundsätzliche Orientierungsframeworks mir überlegt, die glaube ich, hilfreicher sind, als wenn wir jetzt so inhaltlich wieder werden, weil da gibt es so viele Podcasts und Empfehlungen, die das eh schon in jeder Detailtiefe tun. Also, dass wir eigentlich die 3 Minuten jetzt, glaube ich, eh schon gut gefüllt haben.
Ist aber auch gerade so willkommen, ne? Weil es geht um pragmatische Ansätze. Es geht, ich habe manchmal das Gefühl, dass Ernährungskonzepte zum Religionsersatz geworden sind oder ähnliches. Und das ist natürlich auch für Menschen, die sich da nicht zu 100% darauf einlassen wollen, weil sie das einfach als ihre Lebensphilosophie sehen, ist es einfach im Alltag kaum umsetzbar. Und deswegen fand ich das sehr, sehr wichtig. Dabei bleibt Ernährung natürlich super wichtig, dass wir uns nicht falsch verstehen, weil sie oft dazu beiträgt, dass wir Übergewicht haben. Und das ist ein massiver Einfluss. Aber ich halte genau diesen Blickwinkel für wichtig. Da kann man ja dann schon auch mit 2, 3 Bausteinen im Alltag eine ganze Menge machen. Und Gemüse hoch ist durch mehr Ballaststoffe halt schon ein ganz, ganz wesentlicher. Da wird man vielleicht dann auch mal schneller satt sein und kann dann weniger Mist noch dazu packen. Also das finde ich ist ein toller Ansatz. Und dann finde ich es eigentlich noch mal viel schöner zum Abschluss unseres heutigen Podcasts über die Messung selbst zu sprechen. Denn es ist ja so, wir sehen immer wieder auch in der medizinischen Untersuchung und Behandlung einen enormen technischen Aufwand, der betrieben wird, ob es nun der Kernspind ist oder ähnliches. Ne? Und hier haben wir irgendwie sowas, das können wir vor allen Dingen total einfach von zu Hause machen. Da gebe ich irgendwie 30, 40, 50 Euro aus und habe ein tolles Gerät, mit dem ich das machen kann, sodass wir vielleicht einmal ein bisschen darüber sprechen, worauf achte ich bei so einer Messung. Gibt es da irgendwie wirklich den sinnvolleren Kontext, zu Hause das zu machen? Ich sag mal Weißkittelhypertonie, wenn man es dann in der Arztpraxis macht. Und vielleicht kannst du sogar ein bisschen was dazu sagen, weil es auch so neuere Verfahren gibt, die ja teils mit Infrarot oder sowas auch arbeiten oder Pulswelle arbeiten, dass du da auch so ein bisschen was noch zu sagst. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal einen ganz praktischen Ansatz, einfach jetzt auch mal zu messen und zu gucken, wo stehe ich. Und dazu möchte ich alle motivieren. Und dann findet ihr in dem Buch Dein Bluthochdruck, Dein Plan, eben auch einen ganz, ganz exakten Ansatz, das zu machen, da wirklich detailliert durchgeführt zu werden. Und das ist so wertvoll an diesem Buch, weil man einfach so schön an die Hand genommen wird jetzt zu diesem Thema.
Ja, du meintest 30, 40, 50 Euro, also sogar für 20 Euro kriegt man bei DM oder Rossmann so ein Oberarm-Blutdruckmessgerät. Und es ist so schräg, weil wir tracken so viel. Wir haben krasse CGMs und jetzt gibt's Laktat, kontinuierliche Messungen und sowieso unsere Garmin und Apple und weiß der Geier was, Watches. Und dann pulvern wir hunderte von Euro in irgendwelche Labordiagnostik-Sachen und sowas. Aber so eine einfache, genau, und in der Medizin hast du es auch gesagt, also CTs und ganz viel interventionelle Diagnostik und sowas. Und dabei ist die einfache, stinknormale Blutdruckmessung wahrscheinlich die Untersuchung, die am meisten Leben retten kann, wenn wir sie einfach machen. Und da reicht eben ein einfaches Messgerät aus der Drogerie oder der Apotheke. Es gibt so Geräte, die dann von der deutschen Hochdruckliga nochmal zertifiziert sind. Kann man machen und dann gibt es auch fancy Dinge mit Bluetooth und sowas, aber letztlich einfach ein Oberarm-Blutdruckmessgerät. Wenn man das hat, dann kann man damit Blutdruck messen. Und das würde ich jedem Menschen letztlich raten. Also auch jemand in seinen 20ern, der sollte den Blutdruck kennen, der ist wahrscheinlich in Ordnung. Aber selbst bei den 20- und 30-Jährigen, wenn man optimale Blutdruckwerte haben möchte, also unter 120 oder 120 oder niedriger systolisch, dann sind es nur knapp die Hälfte, die das haben. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, selbst in jungen Jahren, die meisten Leute, die haben vielleicht noch keinen formalen Bluthochdruck, aber die haben auch keinen optimalen Blutdruck mehr. Also nicht die Blutdruckwerte, die mit einem möglichst niedrigen Herz-Kreislauf-Risiko einhergehen. Das heißt, ich sollte den messen und das muss ich natürlich, wenn ich weiß, ich habe jetzt gute Werte, das nicht jede Woche machen, aber so vielleicht 3-4 Mal im Jahr, ein paar Tage hintereinander, morgens, abends, das ist eine gute Idee. Und genauso schräg wie dieses Missverhältnis zur interventionellen Diagnostik, die wir in der Medizin machen und dem ganzen Tracking, das wir so als Privatleute irgendwie betreiben, ist es so, dass die Blutdruckmessung tatsächlich in den Praxen häufig auch falsch gemacht wird. Also es gibt eine Erhebung unter deutschen Kardiologen und Hausärzten und da haben 66% angegeben, dass sie die Messung nicht so machen, wie sie eigentlich empfohlen wird. Das muss man sich mal überlegen. Also genau, selbst die Profis, die schludern. So, das heißt, es ergibt Sinn, den Blutdruck zu kennen und eben richtig zu messen, weil wenn ich das nicht mache und falsche Werte habe, dann ist ja meine Basis, auf der ich dann irgendwas entscheide oder auch versuche zu ändern für die Katz. Und ich glaube, es ergibt jetzt nicht so viel Sinn, dieses ganze Protokoll durchzugehen, sondern das macht man am besten, liest man und misst und dann macht man es ein paar Tage und irgendwann weiß man, aha, jetzt mache ich es richtig. Aber ich denke, der häufigste Fehler, den die Leute machen, ist, dass sie sich zu wenig Zeit nehmen. Also die, und das ist auch, was in den Praxen passiert, die setzen sich hin und dann messen sie noch schnell den Blutdruck. Und ich hatte das im Bereitschaftsdienst, also nicht im Rettungsdienst, sondern da dieser ärztliche Bereitschaftsdienst, wo man dann eben zu den Patienten nach Hause fährt am Wochenende und in der Nacht, hatte ich es oft, dass vermeintliche hypertensive Krisen, also Menschen mit dann sehr hohen Blutdruckwerten, sich gemeldet haben und meinen, ah, der ist jetzt 190 zu irgendwas. Und dann war es nicht selten so, dass ich gesagt habe, okay, zeigen Sie mir mal, wie Sie messen. Und dann sind die Leute natürlich sowieso aufgeregt, ja, dann ist da der Herr Doktor, hockt da mit im Wohnzimmer auf der Couch und dann sind die eh nochmal angespannt, aber dann sehe ich, wie die messen und die flitzen in der Gegend rum, setzen sich hin und sind nicht entspannt dabei. Das ist aber wichtig. Das heißt, Leute, wenn ihr Blutdruck messt, dann nehmt euch 5 Minuten. Und wenn ihr die nicht habt, dann messt halt nicht, weil dann ist der Wert für die Katz. Setzt euch hin, schaut, dass ihr gut sitzt, Beine nicht überkreuzt, wegen mir angelehnt, dann Arm oder Manschette auf Herzhöhe. Und dann messt ihr mal nach 3-4 Minuten. Ja, wartet da 2 Minuten, dann messt ihr nochmal. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen guten Wert habt, hoch, wenn ihr eben die anderen Sachen, die ihr in meinem Buch, aber auch im Internet, ja, gibt es viele Anleitungen, wenn ihr das beherzigt, dann habt ihr gute Werte. Und das ist wichtig, um eben eine Grundlage zu haben für gute Werte. Genau, das wäre so, denke ich, der wichtigste Punkt bei der Messung. Und du hattest die glaube ich, hast du angesprochen, auch diese anderen Tracker. Also es gibt jetzt diese Blutdruckarmbänder seit ein paar Jahren. Und die neuen Garmin-Uhren, die können das auch. Und ich glaube, die Apple Watch auch. Es gibt solche Modelle, die das einmal kalibrieren. Also wie funktioniert das überhaupt? Da ist so ein kleiner Sensor drin und der schickt so Lichtsignale durch die Haut und kann dann die Gefäßmodulation erkennen. Und wenn man jetzt den Blutdruck an der Manschette misst und gleichzeitig dieses Armband anhat, dann checkt die Uhr oder das Armband, aha, wenn sich das Gefäß so und so verhält, weil das misst ja das Armband, dann korreliert das mit der Messung am Oberarm und dem Blutdruck, der dort gemessen wird. Und dann weiß oder erinnert die Uhr in Zukunft, wenn das Gefäß sich so und so verhält, dann ist der Blutdruck wahrscheinlich so und so. Das heißt, der wird nicht unmittelbar gemessen, aber erahnt. Und das Schicke daran ist, dass man eben das Armband trägt und dann nicht dran denken muss, sondern es automatisch gemessen wird. Und dann die Werte auch in der Nacht eben relativ einfach erhebt. Und man muss sagen, es ist nicht zugelassen als Medizinprodukt. Also bevor man eine Therapieentscheidung dann vor allen Dingen medikamentös trifft, wenn wir die da Hausarzt sagen, wir machen mal eine 24-Stunden-Messung oder bitte machen Sie das mit dem Oberarm. mit einer Oberarmmanschette einfach für ein paar Tage nach einem Protokoll, das vereinbart wird. Und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also ich habe natürlich so einen Teil und ich trage das auch ab und zu, weil ich es irgendwie geckig finde. Aber leider sind aktuell die Messungen zwar an sich schon relativ genau, habe ich den Eindruck, aber die Messfrequenz ist noch viel zu niedrig für meinen Geschmack. Oder wenn ich so an einem normalen Vormittag auch zu Hause oder irgendwie am Schreibtisch das trage, dann ist es häufig so, dass der mir den ganzen Vormittag über nur einen Wert oder sowas ausspuckt und der ist dann noch ein bisschen zu hoch, das weiß ich, weil die Uhr natürlich auch optimale Bedingungen braucht, um das dann zu messen. Das heißt, ein ruhigen Arm für irgendwie mehrere Minuten. Und genau deswegen ist es anders als bei einem CGM, bei einem Glukosemessgerät zum Beispiel, der mir einfach immer diese Kurve anzeigt und ich daraus dann auch wirklich einen Mehrwert schöpfen kann, weil es so unmittelbar das Alltagsleben abbildet und ich dann da Erkenntnis rausziehen kann, was ich sagen, sind mir die Messfrequenzen bei diesen Messern aktuell noch zu niedrig. Und man muss es eben im Grundsatz auch mit einer gewissen Vorsicht anschauen, die Werte. Aber dass da ein riesiges Potenzial drin steckt und es die nächsten Jahre natürlich immer besser werden wird und irgendwann auch einfach Bestandteil der konventionellen Diagnostik in der Medizin sein wird, da bin ich fest von überzeugt. Also das ist ja unausweichlich und das ist auch richtig cool. Also da freue ich mich auf alles, was da sowohl bei den Sensoren als auch bei den Algorithmen, die ja auch einfach unfassbar gut auch bei anderen Sachen geworden sind die letzten 10 Jahre, freue ich mich auf alles, was da noch kommt.
Ja, sehr, sehr cool. Genau, und das bleibt ja sozusagen dann auch die Ausgangsbasis, denn der daraus folgende Schritt, was mache ich damit? Auf den kommt es natürlich unterm Strich an und das ist ja auch heute unser Hauptthema gewesen. Das war aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoller Input und weil ich weiß, dass du das nicht machen wirst, lieber Moritz, dann möchte ich nochmal umso eindeutiger appellieren. Liebe Leute, es ist ein wirklich tolles Buch, eine glasklare Empfehlung. Ich habe große, große Freude daran gehabt, obwohl ich meiner Meinung nach mich damit auch schon etwas mehr beschäftigt habe, hat es für mich auch nochmal tolle Erkenntnisse gehabt und vor allen Dingen, Moritz, es ist toll geschrieben, es macht Spaß, es ist so, also die Art und Weise, mit der du darauf eingehst, da springt irgendwie ein Funke über und ich glaube, dass es vielen Menschen so gehen kann, also für mich einer der ganz, ganz wertvollen Ratgeber, die ich in den letzten Jahren so in den Händen gehalten habe. Dein Bluthochdruck, dein Plan und vor allen Dingen auch, weil es darüber hinaus glasklare Ansätze gibt, die du vermittelst. Also man wird aufgeklärt, man hat Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann kann man auch einfach mal so aus einer Sammlung an Ideen sagen, check die 3 Dinge, die mache ich jetzt einfach mal und man macht sich auf den Weg und das finde ich einfach so toll. Also vielen, vielen Dank. Das soll jetzt nicht das Schlusswort gewesen sein, sondern das, was du wahrscheinlich weniger machen wirst, dazu einzuladen, das wirklich in den Händen zukünftig zu halten. Wir verlinken das Buch natürlich hier unter dem Podcast-Interview. Möchte ich dir trotzdem nochmal das Wort zum Schluss überreichen. Gibt es noch irgendwas, Moritz, was dir am Herzen liegen würde, dir mit auf den Weg zu geben?
Ja, also ganz kurz, wenn ich zum Buch sagen darf, es gibt ja die Leseprobe und wenn ihr die lest und die gut findet, dann kauft euch das Buch, weil das ganze Buch ist in dieser Art geschrieben. Wenn ihr damit nicht so viel anfangen könnt, dann kauft es euch besser nicht, weil dann wird es euch auch nicht gefallen.
Dann kauft es
die Leseprobe. Ja, oder ich meine, die Leute, die damit nichts anfangen können, das sind, glaube ich, eher so die ältere Generation, die so ein passives, der Arzt erklärt mir die Welt und dann mache ich das, was der Arzt sagt. Rollenverständnis gewohnt sind und die sollen die anderen Bluthochdruckratgeber kaufen. Aber wenn jemand eben 30, 40, 50, 60 ist und so mit der Leseprobe was anfangen kann, dann wird er das Buch super finden. Und was ich als Schlussgedanken gerne anbiete, ist, dass der Bluthochdruck so ein dankbarer Gegner ist. Also auf eine Art kann man sich über den freuen, weil wir können den super messen. Wir können den super behandeln mit Medikamenten, also wir können da relativ sorgenfrei und zuversichtlich und vertrauensvoll uns an die Medizin wenden und wir können es aber eben auch als Aufhänger nehmen, uns auf den Weg zu machen. Also ganz viel, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, aber was man dann eben nutzen kann, um den Blutdruck zu verbessern, das sind ja Interventionen, so nenne ich es mal, oder Dinge oder Alltagsbereiche, in denen man sich auf den Weg macht, die dann eben diesen Folgeeffekt für die Erfahrung im Leben haben. Also, wenn ich jetzt übergewichtig bin und seit 30 Jahren bin ich da irgendwie am Rumstruggeln und dann sage ich, okay, jetzt weiß ich, wenn ich 1 Kilogramm Übergewicht verliere, dann reduziere ich meinen Blutdruck um 1 Millimeter Hg. Und ich habe 20 Kilo zu viel und jetzt nehme ich mal 10 Kilo ab. Und dazu sortiere ich noch irgendwie meinen Schlaf und dann fange ich an, ein bisschen Sport zu machen und. Dann habe ich auf einmal viel bessere Werte und kann entweder meine Medikamente reduzieren oder brauche sie gar nicht mehr oder muss keine neu nehmen oder. Und dann habe ich gute Blutdruckwerte und habe aber so viel mehr gewonnen. Und das ist eben bei zum Beispiel einem erhöhten Krebsrisiko oder bei einfach anderen schicksalhaften Erkrankungen, die nicht so kalkulierbar sind, ganz anders. Aber der Bluthochdruck ist in der Hinsicht so ein dankbarer, liebevoll herausfordernder Gegner, über den man sich auf eine Art auch freuen kann. Und das möchte ich allen anbieten, die dies bis hierhin geschafft haben.
Sehr, sehr cool. Also macht euch auf den Weg, kümmert euch drum. Es ist ein wichtiges, hochrelevantes Thema. Moritz, an dich nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen tollen Input und viel Erfolg auch noch mit dem Buch weiterhin.
Vielen Dank, lieber Ben, und danke für die Einladung.